India overtaking China this year as the world's most populous country. 1.4 billion people and counting.
Mehr als 1,4 Milliarden Menschen zählt Indien und damit fast dreimal so viel als die Europäische Union. Und seit vergangenem Wochenende auch mehr als China, das das Ranking der bevölkerungsreichsten Länder über Jahrhunderte anführte. Während die Bevölkerung in China inzwischen wieder schrumpft, wird Indien noch weiter wachsen. Bis 2050 sollen auf dem Subkontinent 1,7 Milliarden Menschen leben. Große Teile des Landes leben heute noch in bitterer Armut, aber die Wirtschaftslokomotive kommt langsam aber sicher ins Rollen und wird dann so schnell nicht mehr aufhaltbar sein. Der lange schlafende Riese ist also aufgewacht. Wirtschaftlich ist das Land längst auf der Überholspur. Immerhin 15% wird Indien dieses Jahr zum globalen Wachstum beitragen. Was das für die Welt und Europa bedeutet, ob die aufstrebende Wirtschaft automatisch mehr Wohlstand für alle bedeutet, was der Aufstieg Indiens für den Klimawandel bedeutet und das ambivalente Verhältnis der aufstrebenden Supermacht zum russischen Kriegstreiber Wladimir Putin.
Presse Play. Was wichtig wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Dienstag, der 18. April. Mein Name ist David Freudenthaler und ich habe mich heute mit dem Ökonomen Harald Oberhofer und meinem Kollegen Jakob Zirm unterhalten, warum denn Indien für uns jetzt immer wichtiger wird.
Es gibt da einen ganz wichtigen Stichtag, der war jetzt am Ende der Vorwoche und zwar seit diesem, das ist ein demografischer Stichtag gewesen und an diesem Tag, nämlich am vergangenen Freitag, genau kann man es ja nicht sagen, aber laut UNO-Berechnungen war es eben der vergangene Freitag, ist Indien zum bevölkerungsreichsten Land der Welt geworden und hat China überholt mit jetzt beide 1,4 Milliarden Einwohnern. Und dadurch ergibt sich sozusagen ein gewisser demografischer Vorteil und wir wissen ja, Menschen sorgen halt für Aktivität und auch für wirtschaftliche Aktivität.
Indien wird zunehmend bedeutsam werden, allein von der Größe, allein auch von den Arbeitskräften, dadurch, dass das Wachstum der Bevölkerung sehr groß ist. China wird in ein großes Problem rennen. Die sehr lange Ein-Kind-Politik wird gleiche demografische Probleme verursachen wie in Europa und den USA, vielleicht sogar stärkere. Also auf absehbare Zeit hat China oder mittelfristig hat China sehr große Probleme, genug Menschen dann noch zu haben für das Wirtschaftsmodell, das sie haben wollen. In Indien ist das nicht so. Indien ist, glaube ich, deshalb lange nicht so wahnsinnig als attraktiv gesehen worden, weil es sowohl politisch als auch institutionell sehr instabil ist. Formell ist es die größte Demokratie der Welt. Das wäre ja an und für sich auch wieder, wenn wir jetzt sagen, wir wollen wertebasiert handeln und wir wollen eigentlich stärker uns mit Ländern, die unser Wirtschafts-, aber auch Gesellschaftssystem teilen, also demokratische Vorstellungen etc., dann wäre Indien natürlich ein Prime Candidate. Und er ist es natürlich auch, weil die Kostenstruktur relativ günstig ist. Jetzt ist es halt so, dass die beiden relativ nah beieinander liegen, die Kostenstrukturen relativ ähnlich waren und China halt viel berechenbarer war über lange Zeit. Und deshalb, glaube ich, hat das maßgeblich dazu beigetragen, warum es China geworden ist so lange.
Indien hat bis vor wenigen Jahren eigentlich, also Indien hat sich erst später geöffnet, China hat sich Anfang der 80er unter Deng Xiaoping geöffnet, Indien erst circa 10 Jahre später und trotzdem auch die wirtschaftliche Öffnung war jetzt nie so ambitioniert wie in China. China hat von Anfang an gesagt, wir wollen die Werkbank der Welt werden und zunehmend wollen sie jetzt ja auch auf technologisch, auf Augenhöhe oder sogar die Führerschaft bekommen. Das ist ja der Prozess, den wir derzeit gerade haben. Indien war eher so, dass das Land sich schon geöffnet hat und Handel betrieben hat, aber die indischen Unternehmen eher versucht haben, den indischen Markt auch protektionistisch abzuschotten, weil der Markt einfach selber so groß ist und gesagt haben, unser Markt ist für uns groß genug und wir versuchen lieber auf unserem Markt stark zu sein und zu bleiben. Und es gab dann auch, haben auch so Unternehmerfamilien, große, haben auch gute Kontakte in die Politik gehabt und haben mitunter auch ein bisschen eine protektionistische Politik verfolgt über lange Jahre. Und das wird jetzt erst seit circa 2014, seitdem der aktuelle Premier Modi an die Macht gekommen ist, erst seitdem ändert sich das eigentlich jetzt erst.
Mhm. Wer jetzt schon einmal in Indien war, hat wahrscheinlich auch gesehen, dass es dort teils noch sehr große Armut, extreme Gegensätze gibt. Ist Indien, glaubst du, so eine Erfolgsgeschichte wie China zuzutrauen, dass es da innerhalb weniger Jahre, Jahrzehnte einen Großteil der Bevölkerung irgendwie aus der Armut führt?
Ja, das wird die Zukunft zeigen. Es ist wirklich nicht leicht zu beantworten, diese Frage, weil es gibt natürlich Gründe, die dafür sprechen und nehmen wir mal die zwei Pro-Gründe. Das eine ist die sogenannte demografische Dividende, also diese unglaubliche Anzahl an jungen Menschen, die im arbeitsfähigen Alter sind. Und das zweite ist auch die Geopolitik kommt Indien ein bisschen entgegen. Es ist so, dass China war ja die Werkbank der Welt und jetzt durch diese zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China vor allem, aber auch indirekt ein bisschen Europa und China. Man möchte unabhängiger werden von China. Das heißt, man versucht zu diversifizieren. Da gibt es dann einige Länder, die davon profitieren. Das ist Vietnam und Indonesien, also in direkten Umgebung von China. Aber auch Indien könnt ihr profitieren. Und ein schönes Beispiel ist, finde ich, Apple. Bis vor ein paar Jahren wurde Apple, also die iPhones wurden nur in Taiwan und China gefertigt. Und erst vor 2 Jahren hat Apple erst begonnen, in Indien iPhones zu fertigen. Und inzwischen, im letzten Jahr, sind jetzt schon 7% aller iPhones aus Indien gekommen und die Tendenz dort stark steigen. Das heißt, viele Firmen ziehen jetzt aus geopolitischen Gründen, aus Unabhängigkeitsgründen, weil sie irgendwie Sorge haben, wenn es dann zum Konflikt zwischen den USA und China kommt. Und wir haben das gesehen mit Russland im Ukraine-Konflikt. Es ist unangenehm, wenn man da hier zu starke wirtschaftliche Bande und Abhängigkeiten hat, dass man hier versucht zu diversifizieren und da wandert dann viel Richtung Indien.
Sollte Europa wirklich mehr auch wirtschaftlich auf Indien schielen, um vielleicht andere Abhängigkeiten zu verlagern oder zu diversifizieren?
Aus meiner Sicht sollte man das jedenfalls versuchen und es gibt ja auch Bemühungen, es gibt Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Indien. Da sind wir aber wieder beim Dilemma, das wir davor besprochen haben, dass wir auch Freihandelsabkommen in Europa nicht wirklich wollen. Irgendwann muss man sich halt fragen, was wollen wir tatsächlich oder sind wir nur gegen alles? Da gibt es an und für sich auch ein relativ schönes Beispiel in der Region. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit Vietnam, das auch relativ unter dem Radar verhandelt und dann auch ratifiziert wurde, ohne so große Proteste wie beispielsweise mit Kanada, wo man sich dann schon fragen kann, warum Vietnam nicht und Kanada ist ein Riesenproblem. Das ist ein anderes Thema. Und wir haben dann gesehen, Vietnam hat sehr stark profitiert von dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, weil es in der Region liegt, weil die Kostenstruktur ähnlich ist und weil es einen deutlich besseren Marktzugang zu Europa, aber auch zu den USA dann hatte, wo eben sich die Zölle zwischen den USA und China deutlich nach oben verschoben haben.
Weil gerade Vietnam angesprochen wurde, dort ist gerade unser Außenminister Alexander Schallenberg zu Gast und hat dort mit der vietnamesischen Staatsspitze über einen Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gesprochen. Und wir sprechen hier gleich noch darüber, wie lupenrein die Demokratie in Indien eigentlich ist, wie man in Indien zu Putin und seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine steht und über die wichtige Rolle von Indien im Kampf gegen den Klimawandel. Davor machen wir aber noch eine ganz kurze Werbepause.
Hallo, mein Name ist Susanne Bickel. Ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse und ich will über Geld sprechen. Ich unterhalte mich jeden Montag mit Kollegen und Expertinnen darüber und ich kann schon einmal spoilern. Es ist gar nicht so schlecht, in einer Krise in den Kapitalmarkt einzusteigen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch mit dabei.
Presse Play. Mein Geld.
Indien ist, was eigentlich ein Positivfaktor ist, ist eine Demokratie. Es ist die größte Demokratie der Welt und ist auch ein sehr föderalistisch organisiertes Land, was man so gar nicht so am Radar hat, vielleicht aus europäischer Sicht. Das heißt, die einzelnen Bundesstaaten sind dort auch sehr, sehr eigenständig und sehr politisch eigenständig. Und das führt dazu, dass große Infrastrukturprojekte, Straßenbauten, aber auch Elektrizitätsversorgung und auch Bahnsystem, dass da wahnsinnig langsam alles nur geht und vieles auch verhindert wird, weil lokale Partikularinteressen oft dagegen sprechen. Und das ist eben der große Unterschied zu China, wo eine autokratische Regierung ist, das natürlich demokratiepolitisch höchst problematisch ist, aber man muss sagen, sie sind natürlich, haben eine gewisse Effizienz und die konnten mitunter Straßen, Autobahnen bauen innerhalb von wenigen Jahren, weil einfach Bürgerrechte, weil es keine Bürgerbeteiligung gegeben hat. Hat es vielleicht Entschädigungen gegeben für die Leute, die absiedeln mussten, aber das wurde einfach umgesetzt. Das heißt, die Regierung Bevölkerung konnte hier Dinge einfach am Reißbrett zeichnen und die wurden so umgesetzt. Ein weiteres Problem ist auch die Bildung. Es gibt zwar in Indien eine extrem hochklassige Bildung auch. Also es gibt das Indian Institute of Technology, wo wirklich die Absolventen sofort auf US-Elite-Universitäten wechseln. Und auch ganz spannend, der aktuelle Google-Chef und der aktuelle Microsoft-Chef sind beide Inder, die in Indien auch geboren wurden und dort auch ihren Beginn ihrer Ausbildung hatten und dann erst in die USA gegangen sind. Also man sieht, dass da wahnsinnig viel Kompetenz ist in dem Land. Allerdings gilt das allgemeine Schulsystem. Also ich habe mit einem österreichischen Ökonomen, der ein ausgewiesener Indien-Experte ist, gesprochen, Michael Landesmann, der früher beim Chef des WEW war. Und der hat mir erzählt, das Problem ist, dass halt dort die elementare Schulbildung in vielen Bereichen, vor allem am Land, noch eher schwach ausgeprägt ist. Und das zeigt zum Beispiel auch die Alphabetisierungsrate. Die liegt nämlich in Europa und in den USA bei quasi 100%. Und in China sind es auch 97% und in Indien liegt diese Rate noch bei 74%. Die steigt da zwar auch derzeit, aber man sieht, dass ein Viertel der ab 15-Jährigen nach wie vor nicht lesen und schreiben kann. Und das ist natürlich schon ein ziemliches Problem noch auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung.
Und wir wissen inzwischen längst, dass Bildung eigentlich so der Schlüssel auch dann für Wohlstand ist, also dass dort eine Wirtschaft und auch eine Demokratie in dem Fall gedeihen kann. Stichwort Demokratie, du hast eh vorhin angesprochen, Indien ist die größte Demokratie der Welt. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, es gibt dort fast 1 Milliarde Wahlberechtigte, unglaublich eigentlich. Aber ist jetzt Indien eine lupenreine Demokratie, wie wir uns das auch vorstellen?
Ist aus der Entfernung natürlich nicht ganz so einfach zu beurteilen, aber bis vor einigen Jahren hat es da kaum Bedenken gegeben und hat es eigentlich immer sehr gut funktioniert. Es hat ja auch selten Ausschreitungen gegeben und eigentlich hat es auch immer wieder konstante Regierungswechsel gegeben, was ein bisschen unter dem aktuellen Premier, der eine sehr für die Wirtschaft einen sehr positiven wirtschaftsliberalen Kurs fährt, gibt es aber ein bisschen jetzt die Sorge einer, man hat mir gesagt, eine Urbanisierung des Landes. Das ein bisschen, Modi hat einen auch hindu-nationalistischen Populismus mitunter und er nutzt das auch ganz gerne in seiner Politik und versucht auch ein bisschen eine Art Gleichschaltung der Medien oder eine Beeinflussung der Medien. Und es gibt da hier die Sorge, dass es autokratische Tendenzen, also die gibt's, dass die halt verstärkt werden könnten und dass Indien von einer Demokratie ein bisschen in eine Art Autokratie sich wandeln könnte. Das ist ein bisschen die Sorge. Zum Teil, Modi setzt auch sehr stark auf Zentralisierung. Das kann Vorteile haben, um diese Partikularinteressen in diversen Bundesstaaten oder Regionen zurückzudrängen und das Land voranzubringen. Kann aber natürlich auch den negativen Nebeneffekt haben, dass dann auch die Demokratie dadurch eingeschränkt wird. Ja, das ist derzeit, ist, glaube ich, Indien gerade selber in einer spannenden Entwicklungsphase.
Wie steht denn eigentlich Indien jetzt beim Ukraine-Krieg da? Bisher laut offiziellen Meldungen zumindest hält man sich da möglichst raus, versucht irgendwie neutral zu sein. Insgeheim profitiert Indien sogar durch vergleichsweise günstiges Öl aus Russland. Aber wie ist da die Situation? Sind sich Indien und Russland jetzt im vergangenen Jahr näher gekommen oder wächst da doch die Distanz?
Indien versucht in all diesen Politiken eigentlich diese Art der Blockfreiheit beizubehalten. Es war schon früher, Indien war ja eins der blockfreien Länder, so wie das ehemalige, damalige Jugoslawien, also auch während der Zeiten des Kalten Krieges, die sich nie einem der beiden Blöcke direkt zugeordnet hat. Also man hat immer sowohl mit der Sowjetunion als auch mit dem Westen Handel betrieben und auch so ähnlich sieht man das jetzt. Man versucht hier nach wie vor, man profitiert natürlich jetzt auch ein bisschen durch das billigere Öl, wiewohl die Inder natürlich auch, die haben sehr viel LNG-Gas gekauft, das sind jetzt Europäer um teures Geld weggekauft haben. Das heißt, da hat sich auch Kosteneffekte bei ihnen gegeben, das heißt, da mussten sie mitunter auch zugreifen. Aber gleichzeitig ist man natürlich auch mit den USA sehr gut und versucht sich hier eigentlich eher rauszuhalten. Und das Spannende ist ja auch, dass die USA bisher auch nie etwas Kritisches über die indische Politik gesagt haben. Und es gibt einen ganz wichtigen Grund, weil Indien halt schon ein großer Konkurrent von China auch ist. Und da sitzt man quasi mit den USA im gleichen Boot gegen China. Da ist Indien, da hat es auch immer wieder an der Grenze auch zum Teil leider blutige Konflikte gegeben zwischen, also Indien und China haben ja auch eine kleine Grenze miteinander, hat es immer wieder Grenzkonflikte gegeben, wo es auch Tote gegeben hat in den vergangenen Jahren. Und da ist schon, gibt es gewisse Spannungen. Also es ist nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern auch politischer Natur natürlich.
Über die Beziehungen zwischen Indien und China habe ich auch noch mit dem WIFO und WU-Ökonomen Harald Oberhofer gesprochen. Ich habe mir vorhin noch die Handelsstatistiken zwischen den beiden Ländern angeschaut. Das hat mich überrascht. Da ist gar nicht so viel wirtschaftlicher Verkehr zwischen China und Indien, obwohl die, wie Sie sagen, direkt aneinander liegen. Warum eigentlich? Sind die wahrscheinlich auch historisch wieder begründet? Oder?
Hat sowohl historische Gründe, hat natürlich auch ein bisschen Gründe über die Frage, dass man sich, weil zwei große Länder, dass man sich halt ein bisschen als Rivale in diesem Raum sieht. Und hat natürlich noch einen Effekt, den es grundsätzlich immer gibt in großen Ländern. Große Länder haben ja die Möglichkeit, sehr viel der Produktion innerhalb des Landes zu machen. Ich kann ja, wenn ich ein sehr großes Land habe, dann kann ich so, was wir in Europa aufteilen, in unterschiedlichen Ländern hat man halt in Indien, kann man in Indien in unterschiedlichen Regionen des Landes machen. Und das heißt, große Volkswirtschaften sind typischerweise grundsätzlich geschlossener und konsumieren mehr, fragen mehr nach an Produkten, die auch im Inland produziert werden.
Auch mit Blick auf die Bekämpfung des Klimawandels kommt Indien eine wichtige Rolle zu. Heute schon ist Indien der drittgrößte CO2-Emittent der Welt, obwohl der Wohlstand, wir haben es vorhin gehört, noch weit nicht auf dem Niveau von beispielsweise China ist. Wo soll denn das hinführen? Welche Rolle spielt Indien da?
Ja, das ist natürlich, das wird eine ganz wichtige Frage sein. Werden die Inder es schaffen, ihre wirtschaftliche Entwicklung von derzeit 3,4 Billionen Dollar auf zu den China vergleichbaren 18 Billionen Dollar zu kommen, ohne hierbei auch den CO2-Ausstoß massiv anzutreiben. In China ist das ja sehr viel über, weil wir wissen, wirtschaftliche Aktivität braucht Energie und in China war das sehr stark Kohlekraft, die da erzeugt wurde. Es ist dann zusätzlich auch mit dem Autos natürlich auch mehr, aber vor allem die Stromerzeugung, die Kohlekraft und auch Indien setzt natürlich derzeit sehr stark auf Kohle und da ist natürlich die große Frage, wie schafft man es, hier vielleicht einen erneuerbareren Ansatz zu machen. Die Inder wollen ja auch auf Atomkraft setzen, zum Teil aber natürlich, und da wird man wahrscheinlich Hilfe aus dem Westen auch brauchen, vielleicht auch finanzieller Hilfe, dass die Inder hier auch mit Solar- und Windkraft, das Land ist ja groß und hat gerade bei Solar zum Beispiel auch gute Voraussetzungen, dass man hier zumindest einen erheblichen Teil dieses Energiehungers, das Ganze wird eh nicht gehen, aber auch mit erneuerbaren Quellen erfüllen kann. Weil sonst ist das natürlich schon für uns als eine zweite Entwicklung, so wie sie China hatte in den vergangenen 30 Jahren. Wenn Indien jetzt die gleiche Entwicklung in den nächsten 30 Jahren hat, mit diesem CO2-Ausstoß, dann haben wir als Welt wahrscheinlich ein Problem.
Mhm. Unser Kollege Matthias Auer hat kürzlich in seinem Leitartikel geschrieben, dass Indien kein zweites China werden darf, genau aus diesen Gründen, die du nennst. Jetzt wünschen wir uns natürlich aus westlicher Sicht, dass dieser Wohlstand auch mit erneuerbarer Energie kommt im Optimalfall. Aber ist das eher Wunschdenken oder sind es schon auch, gibt es da konkrete Ambitionen Indiens, dass man wirklich im großen Stil Erneuerbare dort ausbaut?
Also wie alle Länder, auch wie China, wissen es natürlich, haben das die Inder auch am Radar. Und natürlich wird dort auch investiert, aber es ist halt schlussendlich doch eine Kostenfrage. Es ist einfach in einem Land, wo halt immer noch ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, nämlich wirklich von $2 am Tag, ist natürlich so, dass man sagt, zuerst einmal ist die wirtschaftliche Entwicklung, die Menschen rausholt aus der Armut, ist wichtiger als der Klimawandel. Und natürlich ist auch oft die Argumentation, und das war auch Indien nach in den letzten, bei den internationalen Klimakonferenzen, haben sich die Inder auch immer schon sehr explizit entsprechend geäußert, dass sie gesagt haben, naja, sie werden sich auch keine Vorwürfe vom Westen machen lassen, weil wir einen sehr großen CO2-Rucksack haben und auch einen viel größeren Footprint auch pro Person nach wie vor haben. Und wenn sie in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung entweder sie kriegen Hilfe in Form von Geld, damit sie die teurere erneuerbare Infrastruktur aufbauen können oder sonst setzen sie halt auf Fossile. Aber man kann nicht von ihnen verlangen, dass sie weiter in Armut leben, damit wir unseren CO2-Footprint sozusagen, also wir, die wir schon höhere Ausstöße gehabt hatten in der Geschichte, jetzt nicht uns dann weiter einschränken müssen. Also das ist schon ein Argument und man muss ehrlich sagen, wenn man sich da ein bisschen in die Inder reinversetzt, kann man dem auch ein bisschen was abgewinnen, ja.
Absolut. Jedenfalls kann man sagen, der schlafende Riese ist aufgewacht. Mit Indien werden wir uns in Zukunft sicher noch öfters beschäftigen. Lieber Jakob, ich danke dir fürs Gespräch.
Gerne, bitte.
Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 17. Februar um 18 Uhr. Die jüngsten Geschichten in der Presse über Indien verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und machen Sie's gut.
Presse Play. Was wichtig wird.